Der Säbelzahntiger. Ein Podcast von und mit
Jörg Weidenfeld
und Jens Alsleben.
Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Säbelzahntiger. Heute geht es um ein anderes Tier, nämlich den Vogelstrauß. Also kennt ihr mit Sicherheit alle das Bild, wenn man bestimmtes Unheil nicht wahrhaben möchte, dann steckt man einfach den Kopf in den Sand, so nach dem Motto wie kleine Kinder, die sich die Hände vor die Augen halten und dann sagen, ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht. Also man kann Unheil von sich abwenden, indem man sich selber vom Unheil abwendet. Warum das totaler Schwachsinn ist und in der Sache nicht zielführend, darüber reden wir jetzt die nächsten 20 Minuten. Mit mir am Mikrofon, wie immer, der liebe Jörg. Moin.
Hallo zusammen. Moin.
So, du hast im Vorgespräch gesagt, ach wunderbar, da habe ich eine ganze Menge an Munition. Dann lad mal durch und hau mal raus.
Ja, also erstmal ist die, fangen wir mal an mit der grundsätzlichen Tatsache, dass dieses Kopf in den Sand stecken findet immer dann statt, wenn ihr etwas tut, was ihr eigentlich nicht tun wollt. Die Gründe dafür sind die Felder, in denen ihr den Kopf in den Sand steckt. Schauen wir mal, nehmen wir mal dieses Thema, Klassiker, jemand, der irgendwie finanziell ein bisschen eng dran ist, da gibt es ja die Leute, die dann irgendwann die Rechnungen, die Briefumschläge nicht mehr aufmachen.
Ha, ja, ja.
So, obwohl die Rechnung ja da drin ist, die Briefumschläge, weil die können das einfach nicht sehen. Oder hat man in vielen Partnerschaften, wo Leute zusammenbleiben, der Kinder wegen, aber eigentlich fühlen sie schon ganz genau, das ist nicht mehr gut. Oder wir arbeiten ja viel im professionellen Umfeld, Leute, die in einem Job drin sind, wo die sich jeden Morgen hinquälen müssen. Ja, so. Die quälen sich ja dahin, weil sie den Kopf in den Sand stecken. Wenn sie nämlich den Kopf nicht in den Sand stecken würden, müssen sie eine Konsequenz ziehen. Mhm. Also quasi ist es immer, der Kopf in den Sand kommt immer dann, wenn ich eigentlich schon etwas erkannt habe. Also ich habe ja schon einen Anlass dazu, den Kopf in den Sand zu stecken. Ich habe es schon gesehen. Dann stecke ich den Kopf in den Sand, weil ich mich heute noch nicht bereit dazu fühle, die Konsequenzen aus dem, was ich sehe, zu ziehen, eine Entscheidung zu treffen und die umzusetzen. So, also quasi das klassische Bild der Prokrastination.
Ja.
So. Jetzt sind wir ja nun mal bekanntermaßen alle im Sanierungsumfeld tätig. Ja? So, und der Klassiker ist, das Geschäftsmodell ist eigentlich schon tief unter Wasser. Es funktioniert nicht. Man nimmt nochmal einen Kredit auf und man sucht sich nochmal irgendwelche Möglichkeiten in der Hoffnung, dass sich irgendwas irgendwann ändert. Weil man die notwendigen Sanierungsmaßnahmen sozusagen nicht umsetzen will, weil die wären zu blutig, zu brutal, zu radikal, was auch immer. Hat man gerne in einem Familienbetrieb, auch so in so Strukturen, wo das über Generationen vererbt wird, wo dann die älteste Generation, keine Ahnung, noch im Aufsichtsrat sitzt und ein bestimmtes Geschäftsfeld vor 30 Jahren ins Leben gerufen hat, was aber jetzt so nicht mehr überlebensfähig ist und dann nicht wahrhaben will, dass dieser damals gesunde Kern heute nicht mehr gesund ist. Oder das Trennen von lang gedienten Mitarbeitern vielleicht, die der Aufgabe nicht mehr gewachsen sind und dergleichen. Also wir reden immer von den Situationen, in denen wir vorher eigentlich schon was gesehen haben, das nicht wahrhaben wollen und dann den Kopf in den Sand stecken. Das ist quasi ein vorsätzliches Ignorieren von bedrohlichen Tatsachen.
Verbunden mit der Hoffnung, dass die eigene Bewertung vielleicht gar nicht richtig ist und der Kelch an mir vorbeigeht, wenn ich nur einfach nicht hingucke.
Genau. So, wir können eigentlich fast sagen, wir können auf dieses Prinzip, können fast jede Ursache für jeden Sanierungsfall daraufhin zurückführen, dass Schlüsselpersonen dort, wo Handlung erkannt und notwendig war, den Kopf in den Sand gesteckt haben. Weil, wirst du wahrscheinlich teilen, das Unternehmen hat nie ein Erkenntnisproblem gehabt. Das heißt also, derjenige, der daneben steht und das Kopf in den Sand stecken beobachtet, das Gespräch ist ja weiter in der Firma, warum machen die da nichts? Das ist doch schon ganz klar, warum passiert da nichts, weil es irgendjemanden gibt, der den Kopf in den Sand steckt. Das Unternehmen hatte nie ein Erkenntnisproblem. Es gab immer Leute in dem Unternehmen drin, die alle Erkenntnisse hatten und alle Beobachtungen gemacht haben, die den Handlungsdruck eigentlich impliziert haben.
Das war nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Lass mich das mal gerade einhaken für unsere Hörer da draußen. Unserer Erfahrung nach weiß irgendjemand, in der Regel nicht nur einer, sondern ganz viele, irgendwo im Unternehmen auf jeden Fall, was los ist. Und haben eine ganz klare Meinung dazu. Und und die ist auch verbunden mit einer Erwartungshaltung. Wenn jetzt der Mitarbeiter in Stufe 5 an der Maschine merkt, die Maschine ist unterinvestiert. Wir haben jetzt schon die letzte Inspektion ausfallen lassen. Die Ersatzteile haben wir nicht vom Originalhersteller genommen, sondern haben wir selber angefertigt. Der weiß ganz genau, das wird so nicht gut gehen. Er verbindet das aber mit einer Erwartungshaltung, dass der Chef schon dafür Sorge trägt, dass die Maschine nicht in die Luft fliegt. Und wenn dann aber nichts passiert, dann setzt das ein, was man bekannthin als Resignation ansieht. Das heißt, wenn ich dann hochmelde, sagt die Maschine, ist kurz davor auseinanderzufliegen und es passiert nichts und es kommt keine Reaktion. Ich also merke, die stecken alle den Kopf in den Sand und die wollen es nicht wahrhaben. Was macht das denn mit mir, der davon abhängt, dass diese Maschine funktioniert? Ich höre irgendwann auf, denen da oben irgendwas zu glauben, weil meine Erfahrung zeigt, die stecken sowieso nur den Kopf in den Sand. Und damit verwässert das Vogel-Strauß-Verhalten gerade immer weiter oben in der Hierarchie natürlich auch das sich verantwortlich fühlen auf den unteren Ebenen.
So, okay, und jetzt ergänzt man das nochmal. Wie beurteilt oder wie behandelt oder belohnt oder bestraft das ein oder andere Unternehmen, das nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern das explizit artikulieren, das angehen. Also, ne? Es ist ja so, wir nehmen dir mal die Maschine als Beispiel. Was ist denn, wenn der Betrieb plötzlich sehr laut wird mit dem Thema?
Na, ist doch ganz einfach. Was macht der Vogelstrauß, der gerade seinen Kopf in den Sand gesteckt hat, wenn einer ihm ständig am Schwanz wackelt? Der tritt aus. Weil der will in seinem Kopf in den Sand stecken da sein, ja nicht gestört und auch nicht irritiert werden.
Ja, das heißt also, dieser Mut sozusagen, den es braucht, den Kopf erst gar nicht in den Sand zu stecken und etwas anzugehen, wenn man da mehrere Leute zu braucht, kann es sein, dass dieser Mut zur Sanktion führt. Das heißt also, alle anderen, die das beobachten, sehen zudem auch noch, dass mit Kopf in den Sand stecken, das ist opportun, das Nicht-Tun, kann auch gefährlich werden.
Unbedingt. So.
Wenn ich jetzt mal bei den Entscheidern bleibe oder bei denjenigen, nehmen wir mal, also einzelne Lebenssituationen kann man auch gerne mit Partnerschaften und so sehen. Ganz viel hat mit dem Schuldkomplex zu tun in Bezug auf diese Sache. Also Leute, die den Kopf in den Sand stecken, das ist ja der Vorteil, den wir haben, wenn wir kommen als objektive Sanierer irgendwo rein. Wir haben keine Altlast. Wir haben alles das, was in der Vergangenheit passiert ist, nicht verbockt. Somit ist es einfach, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, weil wir können schlichtweg die Fakten aufnehmen und herausfinden, was zu tun ist und die Sache machen. Den Kopf in den Sand stecken mache ich aber, wenn ich eine Altlast habe und an der Misere schuld bin. Und das eigentlich für mich schon erkannt habe, dass das so ist. Ja? Oder für mich persönlich eine schlimme Konsequenz wähne, wenn ich die Schuld für dieses Geschehen annehme. Somit hoffe ich, mit Kopf in den Sand, dass der Kelch irgendwie magisch an mir vorübergeht und vielleicht da keiner drauf guckt, was weiß ich. Aber das ist allerdings, wenn ich jetzt mal den Abgleich treffe zwischen Bestandsmanagement, was irgendwie schon 5 Jahre in der Bude drin ist, oder wenn eben, wie gesagt, ein Neuer von außen kommt, der hat eben genau diesen Anreiz gar nicht hat. Es besteht gar keine Versuchung, den Kopf in den Sand zu stecken für jemanden, der von außen kommt. Genau aus dem Grund.
Jetzt natürlich die Frage, okay, was tun, sprach Zeus. Jetzt habe ich also eine Organisation, die sieht genau, wo das Ganze hingeht. Und ich weiß aber, der das Mandat hat, bestimmte Dinge zu entscheiden, der steckt den Kopf in den Sand. Wie gehe ich damit um?
Also jetzt nehmen wir nochmal dieses Thema Schuldfrage und das Thema, ich sehe keine Lösung. Also es ist ja ein Problem, ist ja nichts anderes als eine Beobachtung oder eine Aufgabe, für die mein Verstand keine Lösung findet. Also wenn ich die Lösung hätte,
der Verstand, hätte ich anzustellen. Der Verstand, da bin ich noch nicht so ganz
also, bei dir. Du steckst den Kopf in den Sand, weil es eine Herausforderung gibt, es gibt eine Problemstellung, für die du keine Lösung hast. Wenn du die Lösung hättest, dann würdest du den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern würdest das Thema angehen.
Das ist auch schon wieder eine Unterstellung sozusagen. Ich sehe vielleicht die Lösung. Kognitiv bin ich da voll dabei und sag auch, okay, das müssen wir machen, alternativlos. Aber ich mache es trotzdem nicht, weil ich mich nicht traue, weil ich Angst habe vor der Konsequenz, weil mein Herz sagt, damit gefährde ich vielleicht andere, was auch immer, aus irgendwelchen Motiven heraus.
Es ist eine gute Differenzierung. Das ist für mich der Punkt, wie die Lösung nicht da. Also wenn ich das eine mache, wenn die Lösung mein Suizid wäre sozusagen, dann ist das keine Lösung.
Ja, okay. Also keine Lösung, wo die mich dazu bringt, in die Umsetzung zu gehen.
Genau. So. Und der Punkt ist ja der, dass die Kollaboration. Also das, was, ich sage jetzt mal, stellen wir uns mal vor, anstatt, nehmen wir mal denjenigen, den Entscheider, der den Kopf in den Sand steckt, hinzugehen zu sagen, ich nehme ein Management-Team und sage, Leute, die und die Situation, ich habe gerade keinen Ausweg dazu. Wir brauchen, müssen wir alle die Köpfe zusammenstecken, um zu wissen, wie die Lösung denn aussehen könnte. Also das wäre ein Schritt zum Beispiel, zu sagen, okay, ich erkenne an, ich habe die Lösung gerade nicht, könnte ich das also im Unternehmenskontext ausweiten, wäre zum Beispiel ein
Ding. Das müsste dann der Vogelstrauß selber machen.
Kann sowieso nur der Vogelstrauß.
Der Vogelstrauß, der jetzt seinen Kopf in den Sand gesteckt hat, muss erstmal realisieren, oh, ich habe ja den Kopf in den Sand gesteckt und mir würde dabei vielleicht helfen, wenn ich jetzt erstmal mit den anderen rede. Das ist also ein reflektierter Vogelstrauß.
Ja, genau. Das wäre ein reflektierter Vogelstrauß und vor allen Dingen einer, dem die Sache, also das Unternehmen, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die wichtig ist als Tugend. Das Unternehmen spielt immer die erste Geige.
Ja.
Ja, so, also dafür wird man auch gerade in den Führungspositionen, dafür wird man bezahlt. Man ist ein Wächter über das Wohl des Unternehmens. Und dafür sagt man ja auch immer, rechtfertigt man die größere Kohle, dass man eben in dem Zweifelsfall das Wohl des Unternehmens über alles stellt.
Na, ich sag mal, als Wächter über meinen Körper weiß ich ja auch, ich sollte bestimmte Zutaten nicht einführen, wie zum Beispiel Fast Food, Alkohol. Ich sollte außerdem meinen Körper bewegen, und zwar regelmäßig, mache ich nun trotzdem nicht. Ich bin mir auch dessen total bewusst, aber irgendwie ändere ich mein Handeln nicht. So, und das ist ja das, was wir auch, du und ich, ja immer wieder diskutieren. Das erleben wir ja auch im Unternehmenskontext. Das erleben jeder an uns, an sich selber, aber das erleben wir auch im Unternehmenskontext. Das Wissen ist da, was zu tun ist, aber aufgrund der eigenen Verhaltenspräferenzen, fehlender Disziplin, Prokrastination, hattest du es eben genannt, wie auch immer, machen wir es ja trotzdem nicht. Und da ist die Frage, wenn ich jetzt der Entscheider bin, der wieder besseren Wissens und Gewissen, auch hinsichtlich der Verantwortlichkeit dem Unternehmen gegenüber, dann doch nicht mutig ins Handeln kommt. Warum auch immer. Da ist die Frage, was können denn die Beteiligten tun, um diesen Zustand aufzulösen?
Also ich glaube, erstmal in der Unterscheidung, wenn wir bei dem Sport machen und so weiter, bei dem Gesundheitlichen, ist die Konsequenz bei dem einen selbst. Also da kann man sagen, da kann ich den einzelnen Menschen in seiner Verantwortung lassen, weil die Konsequenz von dem Handeln liegt beim, also hat, ist auf den Menschen selber. Sekundär natürlich auch Familie und so weiter. Aber das ist was, das ist im eigenen System, in der Führungsrolle, ist mein Kopf in den Sand stecken, hat eine Konsequenz für Hunderte, teilweise Tausende von Leuten, die da drin sind, wo sozusagen da vergleiche ich ein bisschen Äpfel mit Orangen, was das angeht, das in der Form zuzulassen. Und ich glaube auch, da geht es mit der Verantwortung der Leute drumherum. Dafür habe ich ein Management-Team. Wenn einer drin ist, der den Kopf in den Sand steckt und die anderen beobachten das, ist es deren Aufgabe, den auch zusammen den Kopf da auch mehr oder weniger rauszuziehen. Und ich würde auch sagen, bis dahin so eine Person auszutauschen. Du sparst ja mal von, ich glaube, einem deiner letzten Kunden wurde da die unterschiedlichen Transformationsfähigkeiten der Leute bewertet hast. Ne? So, wo dann die Leute, die nicht willens sind, mitzumachen. Ja, also das ist wie ein Bus, ja. Irgendwann fährt der Bus, der steht ein paar Minuten an der Haltestelle, die Leute müssen entscheiden, ob sie die Reise mitgehen oder nicht. Und das sind auch die Gründe, dann mit Behandlungsmotiven, warum man dann auch Leute letztendlich austauscht. Ja, so, weil man kann, die Sanierung erlaubt meistens keine Zeit dafür, so Leute lange dabei zuzugucken, wie sie den Kopf im Sand stecken lassen.
Ja, also ich sag mal so, was glaube ich wichtig ist, derjenige, der den Kopf in den Sand steckt, dem fehlt der Mut, sich der Aufgabe zu stellen und der Aufgabe sozusagen in die Augen zu blicken und in den ins Handeln zu kommen. Und dieser Mut, also der Mut heißt ja nichts anderes als der Glaube, der feste Glaube daran, dass man die Situation ins Positive drehen oder auflösen kann. Mhm. Weil man sich seiner Fähigkeiten, seiner Fertigkeiten bewusst ist, weil man die Konsequenzen bewusst auch bereit ist einzugehen, die vielleicht mit dem Kampf um dieses Auflösen einhergeht, etc., dass ich diesen Mut nicht habe. Und den Mutigen gehört die Welt, wie man so schön heißt, den Mut haben vielleicht andere im eigenen Umfeld. Und diesen Mut brauche ich aber auch als Entscheider. Ich brauche also mutige Leute sozusagen um mich herum. Und wenn ich nicht so reflektiert bin, auf die Mutigen zuzugehen und um deren Hilfe zu bitten, weil um Hilfe bitten ist auch nicht weit verbreitet in den deutschen Führungsetagen, dann müssen die Mutigen die Hilfe an den Mann oder die Frau bringen. Das ist genau das, was du sagst, dann ist wirklich Führung von unten gefragt. Das heißt, wenn ich feststelle, da werden bestimmte Dinge nicht getan, die unbedingt notwendig sind, dann muss ich die nicht nur einfordern, sondern da muss ich auch hingehen und sagen, pass auf, wir machen das jetzt zusammen. Hm.
Ja, also kann ich jetzt mal sagen, ich mache jetzt ein bisschen Werbung für dich. Du coachst ja Manager. So, jetzt mal, das dürfte dir oft begegnen, wo Leute eigentlich sich an dir öffnen mit einem Problem, wo sie dir quasi sagen, da mache ich das, da stecke ich den Kopf in den Sand, weil ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, also ich denke, dir begegnen viele, Leute kommen mit vielen Vogelstrauß-Themen zu dir ins Gespräch. Welche Beobachtung machst du denn in den Coachings? Also was ist möglich in den Coaching-Gesprächen mit einem externen Dritten, der nicht Teil der Governance ist, Teil des Managements, der quasi nicht Teil der Verurteiler ist? Was ist in so einem Gespräch möglich, was in einem anderen Setting nicht möglich ist?
Also was wirklich immer gut funktioniert, ist der Perspektivwechsel. Weil der Vogelstrauß-Manager natürlich, wie die meisten Menschen, sehr stark um sich selber kreist und die Konsequenzen seiner Vogelstrauß-Politik für das System, für andere, im Zweifel natürlich auch für sich selber, so gar nicht mehr wahrnimmt und er auch nicht die Hoffnung hat, dass er gemeinsam mit seinem Umfeld sozusagen mutig der Herausforderung entgegentreten kann, weil er sich gar nicht bewusst ist, was es denn für Potenziale gibt in seinem Umfeld. Das heißt, ich durch diese Perspektivwechsel, also im Sinne von jetzt zum Beispiel hinzugehen und zu sagen, wir stellen jetzt mal ein paar weitere Stühle auf in unserem Coaching-Raum und du schilderst mir deine Situation und schilderst mir auch, wer ist an der Situation beteiligt. Und dann spielen wir das mal durch, indem du dann tatsächlich aktiv eine andere Rolle einnimmst. Ich sage, okay, du hast jetzt eine Situation geschildert, dass der Großkunde euch jetzt die Aufträge abgekündigt hat. Und jetzt nimm mal bitte Platz auf dem Stuhl des Kunden. Und jetzt formulier mal aus Sicht des Kunden, wie es dazu kommen konnte, dass diese langjährige Beziehung ohne große Ankündigung jetzt plötzlich aufgekündigt wurde. Und dann setz dich mal bitte in den Stuhl des Gesellschafters und auf den Stuhl des Produktionsleiters hin und her. Und dann eben auch zu gucken, okay, jetzt sitzt ihr alle gemeinsam in einem Raum. Was könntet ihr denn gemeinsam an Lösungskonzepten entwickeln, um dieses Thema zu, ich sag mal, aufzulösen, richtig zu stellen. Und dann machen wir wieder diesen Perspektivwechsel. Und es ist immer nur der Vogel Strauß, aber in einer anderen Rolle. Und er stellt dann durch diese Übung plötzlich fest, dass da draußen ganz viele Lösungsansätze sind, auch im Sinne von Handlungsmotiven, nachvollziehbare Motive. Und er kommt dann aus seinem Sand sozusagen raus und schaut sich zumindest mal alle Beteiligten an dieser Situation und fängt auch wieder daran an zu glauben, dass es andere Lösungswege geben könnte als den eigenen, den er als für sich nicht als gangbar bewertet hat.
Also, darf ich mal kurz ein paar Beobachtungen daraus zu nehmen. Das erste ist, in dem Coaching-Rahmen, in diesem Schutzraum, kann der Vogelstrauß den Kopf aus dem Sand nehmen.
Absolut.
Nimmt dann auch sogar konstruktiv all die Perspektiven ein und erlebt den Lösungsansatz sozusagen, also dass es ja doch einen gibt, nach dem richtig betrachten. Ja, so. Und da will ich drauf hinaus, also weil ich im Managementteam oder in meiner Firma diesen Schutzraum nicht habe. Ich kann nicht hingehen und sagen, lass uns das doch mal von unterschiedlichen Perspektiven angucken. Ich kann nicht hingehen und sagen, ich brauche jetzt hier mal Hilfe, um das zu machen. Weil du siehst ja in deinem Coaching, ist ja trotzdem dein Klient selbst, der durch eine entsprechende Führung durch das Gespräch doch selbst auf die Lösung kommt. Ja, so. Also es ist ja möglich. Wo ich darauf hinaus will, ist, dass das Klima, in dem Vogelsträuße mit Kopf in den Sand gedeihen, sind Klima mangelnden Vertrauens und mangelnder Kollaboration und meines Erachtens auch einem total antiquierten CEO-Bild. So, dieses Bild von demjenigen, der auf alles eine Antwort haben muss und zwar sofort alles verstehen muss, alles können muss, alles sonst irgendwas. Dieser Übermensch, der bei allem die Nerven behalten muss, der alle Komplexitäten verstehen muss.
Ja.
Und der auch jedes Bedürfnis von jedem kennen muss und alles auch immer da haben muss und sonst irgendwas, ist total durch, meine sehr, total antiquiert, dieser Blick. Und also wenn wir hingehen, wenn wir sagen wollen, was sorgt dafür, dass die Sträuße den Kopf in den Sand stecken, hat damit zu tun, dass wir vorleben in Dingen, wo wir den Kopf nicht in den Sand stecken, wo wir andere beobachten, wenn sie das tun, diesen Schutzraum bereitzustellen, diesen Schutzraum anzubieten, dem sagt, pass auf, komm, ich kann's den Kopf mal rausziehen, passiert nichts, wir gucken jetzt zusammen drauf.
Ja,
so, das ist meines Erachtens, das ist eine Voraussetzungsfrage, weil jetzt könnte ich im Prinzip an alle unseren vorhergegangenen drei Podcasts anlehnen, was der Unterschied zwischen Beobachtung und Bewertung angeht. Also der Kopf geht in den Sand, weil ich von der Beobachtung eine Bewertung habe, die so gar nicht sein muss. Ja, so. Wo wir das Thema Erwartungshaltung und Erwartungserwartung, kann sein, dass ich aufgrund einer Erwartungserwartung, also was ich mutmaße, was andere Leute von mir erwarte, den Kopf in den Sand stecken, weil ich glaube, eine Erwartung nicht erfüllen zu können, die vielleicht gar nicht da ist.
Ja, wichtig ist nur, dass grundsätzlich das gesamte Umfeld gefordert ist. Also wir können einander nicht alleine lassen, wo in einer Situation, wo wir beobachten, dass der Gegenüber nicht in seiner vollen Kraft ist. Wir haben auch für die eigene Sicherheit, Perspektive und Kontrolle sozusagen die Verpflichtung, so sensibel zu sein, dass wir einander beobachten im Sinne von, geht's dem anderen gut? Ist der in seiner Kraft? Gibt's irgendwelche Themen, die den belasten? Kann ich tatsächlich mit meiner Energie und meiner Kraft helfen, ihn wieder aufzubauen? Ja, denn ich sag mal, in unserer Familie, und ich will nicht Familie mit Unternehmen vergleichen, aber in dem Beziehungsnetzwerk meiner Kernfamilie sage ich immer, wir haben 5 Amplituden und die schwingen immer unterschiedlich. Wir sind alle 5 nie immer oben, wir sind aber auch alle 5 nie immer unten. Einer ist immer oben, wenn der andere unten ist und umgekehrt. Und wir können dann voneinander tatsächlich profitieren. Weil derjenige, der gerade oben schwingt, dem, der gerade unten schwingt, natürlich helfen kann, weil er eine Energie hat, die ihn dazu auch, ich sag mal, veranlasst oder bringt oder ihm auch helfen kann, den anderen hochzuziehen. Und so ist es natürlich auch in einem Führungsteam idealerweise, dass ich merke, auch der Chef hat momentan nicht die Kraft, die Entscheidung zu fällen, die wir alle sehen als notwendig. Und wir müssen da unterstützen oder zumindest auch klar einfordern, dass wir eine Erwartungshaltung haben, unabhängig von den Konsequenzen, die wir gemeinsam gerne tragen, dass aber dann die Entscheidung auch gefällt wird. Und wir lassen ihn nicht im Sand stecken und wir erwarten, dass er seinen Kopf aus dem Sand steckt, weil das ist die Rolle, die er spielen muss. Und insofern ist das immer eine Verantwortung des Kollektivs, des Führungskollektivs, einander zu unterstützen und im Auge zu behalten.
Ja. Vielleicht noch zum Schluss haben wir mal gerne ein Mitgebsel an unsere Hörerschaft. Wenn ich das jetzt anhört und sagt, also nee, Kopf in den Sand stecken mache ich nicht. Also ich habe das nicht. Das seh ich bei anderen, aber ich mache das nicht. Ich finde immer eine gute bereinigende Frage ist, was würde ich in jeder gegebenen Situation tun, wenn ich keine Angst hätte? Und alles das, was ich aus Grund von Angst nicht tue, ist Kopf in den Sand. Und ich glaube, wir ertappen uns deutlich häufiger dabei, dass wir das tun, als uns lieb ist. Und somit, in dem Sinne wünsche ich euch einen sehr angstfreien Blick auf die Welt. Ich glaube, vor ganz vielen Sachen müssen wir keine Angst haben. Die Angst haben wir nur zwischen unseren Ohren. Und dass ihr liebevoll den anderen Sträußen um euch herum dabei helft, den Kopf aus dem Sand zu ziehen. Mit Mitgefühl und Unterstützung und mit hoffentlich sehr wenig Wettbewerb.
Genau, in dem Sinne, schön war es wieder.
Und denkt dran, habt euren Säbelzahntiger lieb, er kann auch nichts dafür.
Und wenn irgendeiner von euch eine super Säbelzahntiger-Story im eigenen Unternehmen erlebt, seid ihr herzlich willkommen, die uns zuzusenden, mit uns in Kontakt zu treten. Und vielleicht machen wir mal eine Episode gemeinsam, weil ich glaube, ein paar erfolgreiche Kriegsgeschichten im sinnvollen Kampf gegen den Säbelzahntiger oder in dessen Zähmung, besser gesagt, freuen uns natürlich sehr darüber, die mit euch zu teilen, weil ich glaube, dass die auch jeden anderen Hörer sehr ermutigt, auch immer jeden einzelnen Säbelzahntiger nacheinander zu zähmen, sodass sie Stück für Stück immer weniger werden.
Genau, und wenn euch das Ganze gefällt, dann bitte kommentieren, liken, teilen und ja, verbreitet den Säbelzahntiger und vielleicht helfen wir uns dann gegenseitig auch ein Stück weit dabei, die eigenen Säbelzahntiger aufzulösen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Jens und
Jörg. Arrivederci.
Arrivederci, ciao, ciao.